Deutschlandfunk, Europa heute.
Keine zwei Tage nach dem Marathongipfel hat sich gestern das Europaparlament mit den Beschlüssen zum Corona-Finanzpakt und dem mehrjährigen Finanzrahmen beschäftigt. Und die Parlamentarier haben ziemlich klar gemacht, was sie von all dem halten. Der Sozialdemokrat Timo Wölken zum Beispiel.
Die bittere Pille, die Sie hier heute erwähnt haben, die uns serviert wurde, werden wir so nicht schlucken.
Zu wenig Geld fürs Klima, für Gesundheitsschutz und Forschung und Unklarheit beim Schutz der Rechtsstaatlichkeit, kritisieren fast alle Fraktionen des Europaparlaments in einer entsprechenden Resolution. Bis das Parlament im September entscheidet, dürfte also heftig nachverhandelt werden. Doch selbst dann ist noch nicht alles entschieden. Die 27 nationalen Parlamente müssen ebenfalls ihr Platz zum Corona-Paket geben. Und darüber möchte ich jetzt mit Alexander Thiele sprechen. Er ist Europarechtler an der Uni Göttingen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Götzke.
Herr Thiele, die nationalen Parlamente müssen das Corona-Paket ja ratifizieren, weil die EU-Kommission erstmals selbst Schulden aufnimmt. Sind diese Ratifikationen reine Formsache?
Nein, die sind nicht reine Formsache. Und das ist in einer demokratischen, parlamentarischen Ordnung auch in Ordnung und prinzipiell auch erwünscht. Es geht hier um Geld, es geht hier um Finanzmittel. Das ist das Haushaltsrecht, wenn man so will. Und in einer demokratischen Ordnung haben sich die Parlamente über Jahrhunderte dieses Recht erkämpft. Das ist eine ihrer Kernkompetenzen, über die Finanzmittel zu entscheiden. Und es wäre deswegen sehr viel problematischer und wir sollten sehr viel hellhöriger werden, wenn Parlamente solche ambitionierten Projekte der Regierung einfach so durchwinken und keinerlei Aufstand oder Kritik üben.
Normalerweise holen sich Regierungschefs ja vor EU-Verhandlungen ein Mandat ihrer Regierungskoalition im Parlament zu Hause. Nun hat aber zum Beispiel Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, im Parlament keine Mehrheit mehr. Könnte das Corona-Paket an den Niederlanden scheitern?
Ja, also in Holland zeigt sich etwas, was wir in ganz Europa ja zunehmend sehen, so eine gewisse Pluralisierung auch der Parteienlandschaft. Und wir haben in Holland eine Situation, wo also die erste Kammer, vergleichbar mit unserem Bundesrat, jetzt nicht mehr mehrheitlich Mark Rutte stützt. In der zweiten Kammer hat er seine Mehrheit noch. Aber diese erste Kammer muss eben auch zustimmen, wenn es darum geht, den Eigenmittelbeschluss, den neuen, zu ratifizieren. Und das kann dementsprechend durchaus ein Problem werden. Historisch ist die erste Kammer meistens an der Seite auch der zweiten. Also meistens passiert da nichts. Aber man kann eben angesichts dieser neuen Situation, wo die Mehrheiten unterschiedlich sind, das nicht so hundertprozentig vorhersagen. Und ich glaube, dass das forsche Auftreten Mark Rüttes mit Sicherheit auch innenpolitische Gründe hatte, also tatsächlich etwas schizophren, könnte man sagen, im Interesse der Europäischen Union auch war, um sicherzustellen, nämlich dass am Ende dieser Eigenmittelbeschluss auch wirklich ratifiziert werden kann.
Also er hat so verhandelt, dass wirklich beide Kammern zustimmen müssen quasi.
Ja, könnte man so sagen. Also die ist ja etwas rechter ausgestaltet, die erste Kammer, und etwas nationaler. Und dementsprechend ist Herr Rutte, glaube ich, auch in der Form aufgetreten, hat das nationale Interesse immer wieder betont, hat deutlich artikuliert, dass er hier jetzt gerade wirklich für die Niederlande alles rausgeholt und hat sich das auch sozusagen schwarz auf weiß geben lassen, sodass es natürlich dann auch schwerfällt, auch einer rechter besetzten ersten Kammer dann dagegen zu stimmen, weil das dann möglicherweise genau die Narrative bedienen würde, die man eigentlich bekämpft.
Welche Wackelkandidaten sehen Sie sonst noch, wenn wir auf die 27 Parlamente in der EU blicken?
Also das ist immer schwer vorherzusagen. Wir haben natürlich kleinere teilweise, wo man nicht ganz genau weiß, was passieren wird. Vielleicht in Belgien, Sie erinnern sich, wir hatten in Belgien eine lange Debatte auch über die Freihandelsabkommen, weil da beide Häuser zustimmen müssen. Wir haben andere, wo man nicht so ganz hundertprozentig sicher sein kann, vielleicht. Im Großen und Ganzen glaube ich aber schon, dass die meisten Staaten ein Interesse haben, am Ende tatsächlich diesem neuen Eigenmittelbeschluss auch zuzustimmen. Staaten wie Italien, Spanien und andere brauchen schlicht und ergreifend das Geld, um es mal ganz platt zu sagen. Ich bin also schon der Meinung, dass am Ende mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit diese Ratifizierung gelingen wird. Wir haben dabei noch zu beachten, dass, Sie haben es angesprochen, das Europäische Parlament ja dem mehrjährigen Finanzrahmen noch zustimmen muss. Auch dort geht der Kampf jetzt los. Auch das gehört ja dazu. Auch hier gehört es zu einem selbstbewussten Parlament. Das ist das, was die Regierung vorschlägt, erstmal nicht brüsk zurückweist, aber jedenfalls scharf kritisiert. Das sind also normale Aushandlungsprozesse und wir sollten das nicht zu schnell negativ konnotieren und bewerten. Die Parlamente kämpfen hier um ihren Selbststand und das wollen wir auch in einer demokratischen Ordnung. Und wir wollen den Disput, wir wollen die Auseinandersetzung offen und transparent, aber eben, um es etwas pathetisch zu sagen, nicht mehr auf dem Schlachtfeld.
Werden die nationalen Parlamente insgesamt selbstbewusster, wenn es um europäische EU-Entscheidungen geht?
Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, man kann da schon feststellen, dass wir jedenfalls zunehmend sehen, dass Parlamente sich nicht mehr damit zufrieden geben, die Rolle des Abnickers zu übernehmen. Das gilt für viele Parlamente, das gilt natürlich insbesondere auch für das deutsche Parlament, das sich seiner Stellung und seiner Bedeutung im Integrationsprozess bewusst wird und auch unter zahlreicher Urteile des Verfassungsgerichts dazu ja auch aufgefordert wurde, seine Position gegenüber der Regierung stärker zum Ausdruck zu bringen. Übrigens, im deutschen Parlament müssen wir es auch ratifizieren, den Eigenmittelbeschluss, natürlich. Normalerweise geht das mit einfacher Mehrheit. Es gibt allerdings einige wenige Stimmen, die vortragen, dass das hier in diesem Fall vielleicht sogar eine Zweidrittelmehrheit braucht.
Warum diese Unklarheit?
Und das könnte ein Problem sein. Ja, diese Unklarheit kommt aus einer etwas nebulösen Passage des berüchtigten Lissabon-Urteils, das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2009 gefällt hat. Und dort heißt es unter anderem, dass auch ein Eigenmittelbeschluss eines Gesetzes nach 23 Satz 1 Satz 2 und gegebenenfalls nach Satz 3 bedarf. Und dieser Satz 3 ist genau der, der eine Zweidrittelmehrheit verlangt. Das heißt, das Verfassungsgericht scheint davon auszugehen, dass es Eigenmittelbeschlüsse geben kann, die eine Zweidrittelmehrheit bedürfen. Und die Frage ist jetzt, wann ist das eigentlich der Fall? Und angesichts der, ich sag mal, Neuerungen und der großen Integrationsschritte, die mit der Verschuldungsmöglichkeit einhergehen, gibt es jetzt einige, die sagen, das könnte doch so ein Fall hier sein. Und das wäre dann natürlich ein Problem. Ich glaube nicht, dass das zutrifft, aber es ist natürlich ein Anknüpfungspunkt etwa für die Opposition, um den Weg nach Karlsruhe zu suchen.
Auch die Parlamente der 27 EU-Staaten werden darüber entscheiden, ob das Corona-Hilfspaket umgesetzt wird. Über die Position und die Befugnisse sprach ich mit Alexander Thiele von der Uni Göttingen. Dankeschön.
Sehr gerne.